Die Anstifter. Eine Welt, viele Wege. Ein Podcast von Engagement Global und Studio ZX.
Wir waren gerade mit der Gemeinde an der Wasserstelle, die sie zurzeit nutzt. Und wenn wir schon mal hier sind, können wir auch ein bisschen Wasser mitbringen und am eigenen Körper spüren, was das für ein wahnsinniger Kraftakt ist und natürlich auch Zeitinvest.
Das ist Shari Malzahn AP. Sie ist eine von 4 Vorstandsmitgliedern bei der Welfare Foundation.
Es fällt mir wahnsinnig schwer. Und ich habe unglaublich viel Respekt vor dieser Lebensleistung.
Die Stiftung baut Wasser- und Sanitäranlagen in ländlichen Regionen Ostafrikas. Und während sie diesen Satz spricht, schleppt Shari einen riesigen Wasserkanister von einer Wasserstelle in die Gemeinde Ihigela in Tansania. Etwas, das die Frauen aus der Gemeinde täglich tun. Mit dem Team von Welfare und einer Partnerorganisation war Shari 2025 vor Ort, um einen Trinkwasserbrunnen und Sanitäranlagen zu bauen.
Denn der Zugang zu sauberem Wasser ist die Grundlage für Gesundheit, für Bildung und für so vieles mehr. Ohne diesen Zugang werden den Menschen wertvolle Möglichkeiten verwehrt. Wenn man zum Beispiel jeden Tag weite Strecken zurücklegen muss, um dann an eine Wasserstelle zu gelangen, die potenziell noch krank macht, dann ist es auch Zeit und Kraft, die verloren geht und nicht in die Schule oder in andere Wirtschaftlichkeit investiert werden kann.
Die Gemeinde Ihigela, die Shari und Welfare besuchen, ist aber kein Einzelfall. Derzeit haben weltweit rund 2 Milliarden Menschen keinen gesicherten Zugang zu sauberem Trinkwasser. Das schreibt das Auswärtige Amt. Zwar sind mehr als 2 Drittel der Erde mit Wasser bedeckt, aber unter 3% davon sind trinkbares Süßwasser. Tendenz sinkend. Wasserknappheit und Wasserstress sind schon heute in vielen Ländern der Welt und auf fast allen Kontinenten spürbar. Warum das so ist und wie sich das ändern lässt, darum geht es in dieser Folge von Die Anstifter. Eine Welt, viele Wege. In diesem Podcast beleuchten wir weltweite Herausforderungen, erklären globale Zusammenhänge dahinter und zeigen Lösungen auf. Wir sprechen dafür in jeder Folge mit Menschen, die sich für genau diese Lösung einsetzen. Expertinnen, Philanthropen, Stifter, Engagierte und Aktivistinnen. Mit Anstiftern eben. Mein Name ist Jonas Ross und das ist Folge 1. Wasser. Die Gründe für Wasserknappheit sind vielfältig. Sie entsteht zum Beispiel durch immer längere und häufigere Dürreperioden. Verstärkt durch den Klimawandel. Das sorgt auch dafür, dass der Grundwasserspiegel vielerorts sinkt. Wenn auf Dürren dann extremer Niederschlag folgt, kann das Wasser häufig nicht ins Grundwasser absickern, weil die Böden nicht ausreichend aufnahmefähig sind. Dann kommt es zu Überschwemmungen. Die Erderhitzung beschleunigt auch das Abschmelzen von Gletschern, beziehungsweise verschiebt die Schmelze immer weiter in das Frühjahr. Das kann dazu führen, dass in Gebirgsregionen im Sommer und im Herbst weniger oder eben nicht genug Wasser verfügbar ist. Häufig ist Grund und damit Trinkwasser zwar unterirdisch vorhanden, es besteht aber kein Zugang dazu. Zudem fehlt es in vielen Ländern an gutem Trinkwassermanagement, das heißt einer richtigen Infrastruktur und Verteilungsmechanismen. Und um noch ein Beispiel zu nennen, die Landwirtschaft verbraucht vielerorts einerseits große Mengen an Wasser. Andererseits kommt durch die Landwirtschaft häufig verunreinigtes Wasser, zum Beispiel durch Gülle oder Pestizide, ins Grundwasser. Und das kann dann nicht als Trinkwasser genutzt werden. In Ihigela, der Gemeinde, aus der Shari am Anfang der Folge berichtet hat, ist vor allem der fehlende Zugang das Problem. Die Kooperation mit der Welfare Foundation soll das nun ändern. Die Stiftung wurde 2012 gegründet. Von Ex-Profi-Fußballer Nevin Subotic. Früher hat er für Mainz, Dortmund, Köln oder Berlin gespielt. Heute hat er sich ganz der Arbeit von Welfare verschrieben. Denn Subotic sagt, Wasser ist ein Menschenrecht. Und Wasser und Sanitätsversorgung für alle, das ist auch eines der 17 globalen Nachhaltigkeitsziele. Also der sogenannten SDGs, der Sustainable Development Goals, denen sich die Vereinten Nationen verschrieben haben. Und weil wir bei diesem Ziel, der Wasser- und Sanitärversorgung für alle, noch nicht angekommen sind, gibt es Initiativen wie die von Nevin Subotic. Im Interview spreche ich deswegen mit ihm über die Herausforderung und die aktuelle Situation in den Gebieten, in denen er mit Welfare unterwegs ist. Anschließend schauen wir dann auf mögliche Lösungen. Und im zweiten Teil des Interviews geht es um den Blick nach vorn, um Mut und um Engagement. Los geht's. Wie eben schon gehört, ist mein Gast heute Nevin Subotic. Lieber Nevin, herzlich willkommen im Podcast. Schön, dass du da bist.
Vielen Dank für die Einladung.
Wir beginnen die Interviews in dem Podcast immer mit so einem kleinen, mit einer kleinen Rubrik, der Anstoß. Und zwar geht es darum, was sozusagen der Moment war, die Situation, das Erlebnis, was bei dir einen Drang, ein Gefühl, ein Bedarf nach Engagement ausgelöst hat.
Der Anstoß.
Also, was war bei dir der Anstoß für dein Engagement?
Ich glaube, es gab einen unbewussten und einen bewussten. Der unbewusste war, als ich vielleicht so 3 oder 4 Jahre alt war. Da habe ich gesehen, dass meine Eltern und auch eine deutsche Familie und ein paar anderen, die haben einen Bulli gefüllt mit so Windeln, Mehl, Nudeln, Schokolade, also alles, was man sich vorstellen kann. Und ich habe es nicht verstanden, was das ist. Ja, und dann haben die mir so versucht, so ein bisschen zu verdeutlichen, ja, das geht jetzt nach Bosnien, da ist ja Krieg, die Leute haben das nicht. Es gibt Kinder wie du, die haben keine Schokolade in monatelang geschmeckt und denen wollen wir ja auch mal was Gutes tun und so weiter. Und ich glaube, ich habe da als 3-Jähriger oder 4-Jähriger einfach nur so genickt und so, ja, okay, kann ich nicht verstehen. Ja. Aber irgendwie ist das sehr hängen geblieben.
Ja. Und du sagtest, es gab noch einen bewussten Moment. Welcher war das?
Ich glaube, bewusst war dann erst schon quasi, als es in Anführungsstrichen zu spät war, als ich schon 2012 die eigene Stiftung gegründet hatte, war das aus einer Überzeugung heraus, dass etwas richtig ist. Also im absoluten Sinne. Es ist ja wichtig, dass man sich engagiert, nicht nur für die eigene Familie und die Wurzeln und keine Ahnung, hier die Nachbarschaft im direkten Umfeld, sondern auch darüber hinaus. Und das erste Mal 2013, da war ich dann in Mosambik, wo die ersten Projekte dann realisiert wurden. Und da hat es so richtig Klick gemacht, weil du steigst in ein Flugzeug ein, steigst aus, fährst ein paar Minuten und diese Fakten, über die wir oft sprechen, extreme Armut, Kindersterblichkeit, unzureichenden oder gar keinen Wasserzugang, ne, das ist plötzlich sehr real und sehr greifbar und sehr vermenschlicht. Ja, es ist dann einfach Menschen, die aussehen wie meine Mutter, meine Schwester, meine Nichte und Neffen. Also ja. Es ist sehr real, sehr greifbar und sehr nah. Also die Menschen, da fühlt man sich sehr, sehr nah, weil irgendwie haben das Menschen so an sich, glaube ich, insgesamt, wenn man mal so zusammen ist, zusammen Zeit verbringt, sich in die Augen schaut und auch die Hand reicht, dann fühlt man sich in sehr wenig Zeit sehr stark verbunden.
Ja, ist interessant ja auch, dass du dann eigentlich erst durchs Erleben zu dem ein Bild hattest, was deine Mutter, was deine Eltern dir als Kind gesagt haben damals, als sie den Wagen vollgeladen haben. Also dass es so diese abstrakte Ebene gibt, wo man weiß, das ist irgendwie so und dann gibt es Zahlen und Fakten und dann sieht man es und dann hat es nochmal einen anderen Bezug dazu. Jetzt ist es ja auch so, dass du vom Fußballspielen zu dem Thema Bau von Wasser- und Sanitäranlagen, das ist ja ein weiter Weg. Wie kommt es, dass du dich mit explizit diesem Thema intensiver beschäftigt hast, mit dem Thema Wasserknappheit?
Ich glaube, so wie die meisten Menschen, man guckt sich Dokus an, dann noch mehr Dokus und irgendwie weiß man, die Welt ist ungerecht und irgendwie weiß man, dass Menschen keinen Zugang zu Wasser haben, aber die Konsequenz daraus oder auch die Bedeutung für andere Entwicklungen, die war mir nicht deutlich, bis ich wirklich in die Recherche reingedrungen bin. Das war dann auch der Schlüssel, dass ich mich wirklich inhaltlich damit auseinandergesetzt habe, gar nicht emotional, gar nicht irgendwie getriggert durch irgendwas, soweit ich das bisher weiß, sondern wirklich, ich wollte die Welt verstehen. Ich wollte verstehen, okay, wenn ich jetzt eine Stiftung gründe, dann muss das ja ein Ziel sein, ein Ziel festgelegt werden, das über mich hinaus wächst, das auch realisierbar ist und das auch, ja, also strategisch gedacht, die größte Bedeutung hat. Und ich kam dann über verschiedene Themen von Gleichstellung, ökonomische Entwicklung, Gesundheit, Bildung, irgendwie immer wieder so an Wasser vorbei, dass so Wasser das Grundmittel ist, die Lebensgrundlage sozusagen, um all das zu ermöglichen. Es ist nicht die alleinige Grundlage und man braucht nur Wasser und dann ist die Welt völlig in Ordnung. Es ist aber für all die wesentlichen Entwicklungen, die eine Gesellschaft oder auch ein Mensch braucht, elementar. Und umso mehr ich gelesen habe, umso mehr habe ich gesehen, die Verbundenheit zu Wasser und Sanitärversorgung, umso deutlich habe ich mich dann da hingelehnt und gemerkt, das ist eigentlich der Schlüssel, das ist die Brücke. Und da kann ich jetzt auch nach langer Zeit, mittlerweile 13 Jahren, auch sagen, dass ich bisher wenig Fakten dagegen gesehen habe, sondern auch in der Vertiefung in den letzten 13 Jahren immer wieder gesehen habe, also immer wieder besser kennengelernt habe, welche Bedeutung das eigentlich hat für das Menschenleben.
Ja. Was sind denn so die Ungerechtigkeiten, die Ungleichheiten, die dir bei diesem Thema begegnet sind dann? Also woran kann man es festmachen, dass es beim Thema Wasserverteilung eine Ungleichheit gibt?
Also ich weiß noch, das ist auch 10 Jahre her oder so, ich musste mal eine Präsi machen für eine Vorstellung. Und ich habe zu dem Zeitpunkt auch ein bisschen Design versucht zu lernen, damit die Präsis irgendwie halbwegs auch rüberkommen effektiv. Und ich bin dabei gestoßen, dass man halt pro Punkt eine Person darstellt. Und den Fakt, den ich dabei verdeutlichen wollte, ist, dass 350.000 Kinder jedes Jahr ihren 5. Geburtstag nicht erleben, weil sie an durch Wasser übertragene Krankheiten leben. 350.000, das ist eine unvorstellbare Zahl, das kann man niemals einerseits als Mensch fassen, andererseits dann auch visuell rüberbringen. Und ich habe dann 350 Punkte gemacht auf die Slide und gesagt, jeder dieser Punkte sind 1.000 Kinder, die jedes Jahr ihren 5. Geburtstag nicht erreichen werden, weil sie zuvor sterben an durch Wasser übertragene Krankheiten, Punkt, 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 die absolut vermeidbar sind. Ich meine, sauberes Trinkwasser ist jetzt nicht die ganz große Kunst oder muss noch erfunden werden, sondern die Lösung, und das war auch damals das, was mich bei der Recherche überzeugt hat, die liegt unter den Füßen der Menschen, nur halt sehr weit tief und das ist sehr teuer. Und dementsprechend ist es sehr greifbar als Lösung, eben sich darauf zu fokussieren. Und das war auch für mich, als ich das so dann gestaltet habe, dachte ich so, boah, das ist unvorstellbar. Ja, ich weiß, ich stand da und ich dachte mir, das ist auch ein bisschen makaber natürlich, das in eine Präsentation hineinzutun und Punkte mit Menschen zu vergleichen. Aber es muss ja irgendwie verdeutlicht werden. Und ich habe gemerkt, wie es mich selbst berührt hat. Und dann dachte ich auch, okay, dann hoffentlich kommt das auch bei den Leuten so an.
Ja, absolut. Ich meine, das hast du ja selbst gesagt, dass es ein anderes Gefühl auch ausgelöst hat, als du dann vor Ort warst und so eine menschliche Verbindung gespürt hast. Irgendwas muss man ja tun, um es zu visualisieren, um es greifbar zu machen. Was ich interessant finde daran, du sagst jetzt vor allem das Thema unsauberes Wasser steht auch im Fokus. Ich glaube, es gibt ja so eine Misskonzeption, so eine Fehlwahrnehmung, dass es auch um die Existenz von Wasser geht. Also das Problem ist nicht vordergründig, dass es kein Wasser gibt, sondern dass es sehr tief vergraben ist oder dass es verunreinigt ist. Ist das richtig?
Überwiegend ja. Also ähnlich wie in Deutschland, auch in vielen afrikanischen Ländern ist es der Fall, dass ein Großteil des verfügbaren Wassers für Industrie und Agrikultur benutzt wird und lediglich 10-15% für den privaten Gebrauch, auf den wir uns fokussieren. Vor allem in den ländlichen Regionen Wassermengen vorhanden, die eben nicht getrunken werden können. Ja. Also so viel Menschen gibt es da nicht, weil wir arbeiten schon in sehr unkonzentrierten ländlichen Regionen, sprich wenig Personen pro Quadratkilometer. Und gleichzeitig, wenn es mal regnet und Regensaison kommt, dann wird auch viel Wasser in das Grundwasser eingespeist. Teile der Maßnahmen erfolgen auch im Projekt und andere erfolgen durch andere Projekte oder durch andere Maßnahmen. Aber grundsätzlich ist es schon so, für den privaten Gebrauch gibt es Wasser. Ein weiterer Fakt, der mich damals erstaunt hat, der ist schon ein bisschen älter, aber es gibt keine neuere Studie dazu, soweit ich das weiß, war, dass lediglich 10% der Grundwasservorkommen auf dem afrikanischen Kontinent angezapft werden. Oh, wow. Und die meisten davon natürlich von Großunternehmen, die mitten in die Wüste irgendwie dann Tomatenfelder oder Blumen hinstellen, die dann für den Export benutzt werden. Yeah. Das heißt, wenn ich diese Formel anwende, dass ca. 10-15% für den privaten Gebrauch angewandt werden, dann von dem Potenzial jetzt nur auf den afrikanischen Kontinent, weil darauf die Studie basiert war, wird lediglich 1% vom verfügbaren Wasser für den privaten Gebrauch auch genutzt.
Ja, Wahnsinn. Also das ist ja wirklich eine irre Zahl. Weil das bedeutet, das Wasser steckt dann in der Erde noch. Und die Herausforderung wäre, man muss tief genug graben, um es verfügbar zu machen.
Genau, man braucht besonderes Equipment, man braucht auch besonderes Personal, um eben an das Wasser nicht nur zu gelangen, sondern das dann auch isoliert an die Oberfläche zu pumpen und von dort aus weiter zu bringen, dort, wo die Leute sind. Doch es ist, glaube ich, kein Geheimnis, dass die meisten Menschen wahrscheinlich irgendwo in der Nähe von einem Feld oder von Bäumen leben, also da, wo ohnehin also Wasser sich sammelt und entsprechend entweder kleine Seen oder Flüsse es gibt, da Menschen so sind, wie sie sind. Ne? Sie holen ja ihr Wasser ja trotzdem irgendwo her. Es ist ja nicht so, dass die Menschen gar kein Wasser haben, sonst könnten sie nicht überleben, keine 3 Tage. Sondern es ist vielmehr, dass die Wasserquelle, die sie jetzt die sie vorher nutzen, wenn sie kein Trinkwasser zur Verfügung haben, ist weit weg und ist verunreinigt, ist etwas, was auf der Oberfläche ist, obwohl tatsächlich es sehr gut sein kann, ganz in der Nähe von da, wo sie wohnen, könnte man auf 50 Meter, auf 100 Meter, auf 200 Meter Tiefe nicht nur Wasser finden, sondern ausreichend Wasser finden für die nächsten Jahrzehnte. Das ist auch ein bisschen mit der Sicherheit verbunden. Sprich, das Grundwasser, das ist ja Jahrzehnte, Jahrhunderte, Jahrtausende und manchmal sogar mehr fossiles Wasser alt. Dementsprechend, wenn es Dürren vor Jahrzehnten gab, dann ist es vielleicht jetzt erst dann spürbar, indem sich das der Grundwasserspiegel etwas senkt. Ja. Deshalb tun wir auch sehr viel Wert darauf legen, dass das jetzt nicht, wenn die Konzeption und auch die Bepreisung von den Anlagen erfolgt, dass wir nicht das absolut günstigste nehmen, in der Hoffnung, wenn alles gut läuft, dann läuft's. Aber wenn es in den nächsten Jahren mal weniger gut läuft, dann läuft's schon gar nicht mehr. Nee, sondern vielmehr wird der Wert auf Qualität gelegt, damit das auch langfristig funktionieren kann. Und dann muss man halt ein bisschen tiefer gehen. Und das kostet. Also vielleicht auch für die Zuhörerschaft, wer vielleicht auch mal ein bisschen weiter außerhalb der Stadt lebt. Es gibt ja auch Möglichkeiten in Deutschland, den eigenen Brunnen vom Grundwasser her zu zapfen. Und da zahlt man halt auch Tausende von Euro. Da kommt nicht jemand vorbei für ein paar hundert Euro und bohrt da irgendwie 50 Meter, sondern das kostet halt 5.000, 7.000, 8.000 Euro.
Ja, ja, klar. Das nächste ist ja die Weiterverarbeitung. Also genauso wichtig ist ja das Thema Hygiene, wofür Wasser ja auch einfach eine ganz entscheidende Rolle spielt. Und dieses Thema Sanitäranlagen, das damit befasst ihr euch ja auch. Mhm. Ist das nochmal eine größere Herausforderung, weil es dann mehr Wasser braucht? Also wie funktioniert es, Sanitäranlagen mit einer schweren Verfügbarkeit von Wasser zusammenzubringen?
Das ist einerseits technisch interessant, als auch dann so psychologisch. Ne? Also wenn Menschen keinen Zugang zu Trinkwasser hatten, also zu sauberem Wasser, plötzlich sauberes Wasser haben und dann mit dem sauberen Wasser man sich noch spülen kann, also den Hintern reinigen, dann ist das erstmal ein neues Konzept, was genau einfach Zeit bedarf, um das anzunehmen, also kennenzulernen, anzunehmen und dann einfach zu übernehmen. Genau, und die Wassermengen, die ja für Spültoiletten benutzt werden, als auch für Duschen, haben wir auch eigentlich in den meisten Schulen mittlerweile. Dann auch vor allem für die Körperhygiene, vor allem für Frauen, ne, für junge Mädchen, wenn die dann ins pubertäre Alter kommen, dann brauchen sie einfach einen Rückzugsraum. Dafür ist das auch wichtig. Das sind auch überschaubare Mengen, ne, weil die Kinder zwar auch Kinder sind und es dann auch Systeme gibt, um eben die Wasserbetätigung auch zu limitieren. Ja. Ja. Vorher hatten wir beispielsweise Sachen zum Aufdrehen. Ja, die blieben dann manchmal aufgedreht. Aber das Wasser wird in der Regel zwischengelagert. Das heißt, jemand holt Wasser von der Wasserquelle oder von der Entnahmestelle. Das wird in einen Container manuell gebracht. Und von dem Container wird das dann eben in die Sanitäranlagen reingespült auf Knopfdruck. So ist zumindest, selbst wenn jemand das Wasserhahn auflassen würde, dann ist es limitiert auf den Kubikmeter und nicht als mehr. Also solche Sachen haben uns Gedanken gemacht. Das ist ja auch was Fortlaufendes, das alles sicherzustellen. Aber so technisch geht das. Da hat man jetzt nicht mehr so viele Abhängigkeiten. Vielleicht höchstens vom Boden, wenn der Boden sehr nass ist, sehr matschig. Ne?
Ja,
man muss ja das Ganze absichern, auch unterbodisch, damit das Fundament stimmt. Denn irgendwo müssen die Anlagen ja auch hinkommen, entweder Septic Tanks oder wenn es quasi Plumpsklo-Style sind, dann muss man halt auch rein in die Tiefe gehen und das Ganze stabilisieren. Und das kann schwieriger sein. Also wenn da Granit ähnlich, also was super undurchbrechbares ist, dann braucht man gesondertes Equipment. Damit versuchen wir ohne auszukommen. Das ist wiederum viel teurer, als auch wenn das unstabil ist, weil genau, dann muss man entweder einen anderen Ort finden oder das nochmal gesondert stabilisieren und befestigen im Unterbau, damit das einfach den nächsten Jahrzehnte halten kann.
Ja, klar.
Nevin und Welfare engagieren sich in Äthiopien, Tansania und Kenia. Wassermangel und Wasserknappheit sind aber Probleme, die nicht einzelne Länder betreffen, sondern eine Vielzahl, fast überall auf der Welt. Aber ein riesengroßer Treiber für Wassermangel weltweit ist die voranschreitende Klimakrise. Und während der globale Norden in besonderem Maße für diese Krise verantwortlich ist, sind die Auswirkungen im globalen Süden sehr viel stärker spürbar. Ihre Folgen abzumildern, ist für weltweite Wassersicherheit essentiell. Über die Klimakrise, Klimagerechtigkeit, ihre Folgen und einige Lösungen reden wir übrigens in der nächsten Folge. Hier und jetzt soll es aber erstmal um mögliche Lösungen beim Thema Wasserknappheit gehen. Und auch hier gibt es nicht die eine Lösung. Das, was Nevin und sein Team mit der Welfare Foundation machen, ist Grundwasserförderung in Gebieten ohne oder mit eingeschränktem Zugang zu Wasser. In einigen Ländern Afrikas besteht nämlich nicht unbedingt Wassermangel. Der Zugang und die Wassersicherheit fehlt aber. Bei der Förderung von Trinkwasser und dem Bau von Sanitäranlagen kommt es nicht nur auf Quantität an, sagt Nevin, sondern eben auch auf die Qualität.
Es wäre richtig gut, wenn die lokalen Behörden die Fähigkeit hätten, das zu kontrollieren.
Nevin sagt, es brauche eine bessere Kommunikation aller Akteure und der lokalen Behörden und eine bessere Dokumentation der geleisteten Arbeit, damit sie für die Behörden nachvollziehbar ist. Welche Pumpe wurde wann, wo und wie tief eingebaut, zum Beispiel? Dadurch wissen die Behörden, was wo zu tun ist. Beispielsweise, wenn ein Brunnen kaputt ist. Um Wasserprojekte nachhaltig zu machen, spielt die Befähigung der Menschen vor Ort eine große Rolle, findet das Team.
Hier kann man sich die Hände waschen. Heute ist kein Schultag. Wir befinden uns in den Ferien. Aber wie ihr sehen könnt, ist es hier möglich, sich die Hände zu waschen. Hier kommt frisches Wasser raus. Es gibt einen sogenannten Wash Club, der normalerweise aus mindestens 10 Schülerinnen und Schülern besteht. Sie werden gelehrt im Umgang mit den Sanitäranlagen, wie man diese sauber hält. Sie sind dazu angehalten, täglich die Sanitäranlagen eben auch zu säubern, Seife nachzufüllen und das dann eben auch ihren Mitschülern zu erklären und weiterzugeben.
Das ist nochmal Shari von Welfare, die bei der Aufnahme hier gerade in einer Gemeinde in Kenia ist. Sie erklärt, wie Kinder und Jugendliche nach dem Bau von Brunnen und Sanitäranlagen ausgebildet werden und dieses Wissen weitergeben.
Sodass es über Jahre lang instand gehalten wird.
In der gemeinsamen Arbeit ist aber auch eine Art Demut wichtig. Es ist wichtig, das eigene Handeln zu hinterfragen, die tatsächlichen Bedürfnisse von Menschen zu erfragen und ernst zu nehmen und sich Rat und Unterstützung zu holen. Zum Beispiel von lokalen Organisationen und Behörden, sagt Nevin Subotic.
Ich möchte jetzt auch nicht darstellen, so als hätten wir die Antwort für alles. Ich glaube, wir sind einfach sehr, und das kann ich allen auch nur raten, sehr selbstkritisch und fragen uns so, was läuft nicht, wieso läuft das nicht? Gibt es irgendwo wen, der das vielleicht anders, besser macht? Gibt es wissenschaftliche Evidenzen für, das ist gut, das ist weniger gut? Was könnten wir machen? Lass mal ganz verrückt denken und vielleicht ergibt sich dann daraus etwas.
Ein weiterer Punkt, sagt Nevin, hat mit Förderung von Projekten zu tun und den Möglichkeiten, die daraus für sie entstehen.
Die meisten lokalen NGOs, ja, die werden halt gefördert von irgendeiner Stiftung, die sagt einmal, ich mache Gesundheitsprojekte dort in der Region, dann möchte ich aber da noch Schulprojekte machen, dann möchte ich da noch Wasserprojekte machen. Und die NGOs, die müssen halt überall hin, weil die NGO, der Förderer das sagt. Die können also nicht wirklich mal in einer Region bleiben, sich langfristig auf etwas fokussieren, sich spezialisieren, also auch die Fähigkeiten ausbauen und mal zur Ruhe kommen im Sinne von, wir machen mal eine Sache und die machen wir gut, sondern wir müssen 50 Sachen machen, weil wir müssen ja auch als Organisation irgendwie überleben. Und das, finde ich, können wir besser tun. Dafür braucht es keinen einzigen weiteren Euro. Es braucht einfach nur mehr Sicherheit, mehr Partnerschaftlichkeit, die auf Langfristigkeit aussicht.
Aber wie gesagt, nicht überall ist der fehlende Zugang zum Grundwasser das Problem, sondern beispielsweise das Absinken des Grundwasserspiegels, in Deutschland zum Beispiel. Oder der hohe Wasserverbrauch für Landwirtschaft. Oder die Verunreinigung des Grundwassers. Andere Wasserprojekte fokussieren sich deswegen zum Beispiel auf die Aufbereitung von Abwässern zu Trinkwasser oder zur landwirtschaftlichen Nutzung. In einigen urbanen Gebieten gibt es das Konzept der sogenannten Schwammstadt. Hier kann Regenwasser dank Grünflächen oder speziellem Bodenbelag versickern. Oder es wird zwischengespeichert, statt in die Kanalisation abgeleitet zu werden. Daneben gibt es viele Konzepte zum klugen Wassermanagement. Wenn zwar genug Wasser da ist, es aber unzureichend oder ungerecht verteilt ist. Zum Beispiel kommen spezielle Pumpanlagen zum Einsatz, um Wasser von einem Ort zu einem anderen zu befördern. Und natürlich gibt es eine Vielzahl von technologischen Innovationen, die etwa Salzwasser trinkbar machen oder Nebel zu Trinkwasser aufbereiten können, um nur zwei Beispiele zu nennen. Nevin ist in seinem Feld, dem Bau von Brunnen und Sanitäranlagen, seit knapp 13 Jahren aktiv.
Ich habe auch nicht das Gefühl, ich habe jetzt voll die Welt bewegt. Ja, und ich glaube, selbst Bill Gates, der mit seinen Milliarden da rumhüpft, der schafft es auch nicht, also klar, irgendeinen Effekt zu haben, aber jetzt auch nicht komplett alles zu verändern. Dementsprechend ist es gut, erstmal, ich glaube, demütig zu sein, zu sagen, ey, ich bin ein Mensch, welche Sachen kann ich und welche kann ich nicht leisten? Wir sind natürlich Konsumenten, also wen oder von wem wir einkaufen, welche Ziele die Unternehmen verfolgen, sich damit zu verbinden, ist mit Sicherheit möglich.
Im Kleinen könne das etwas sein wie sich zu einem Thema informieren, anderen davon erzählen, aufmerksam machen, Zeit oder Geld spenden, sagt Nevin. Er sieht die Verantwortung aber besonders auf politischer Ebene. Er fordert, die Rolle internationaler Zusammenarbeit zu stärken und wünscht sich mehr politische Unterstützung für NGOs, die sich im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit engagieren.
Das ist herausfordernd, bleibt auch herausfordernd und wird auch wahrscheinlich auch in der Zukunft nicht weniger herausfordernd werden.
Und trotzdem macht Nevin, genauso wie das gesamte Welfare-Team, weiter.
Kannst du hast jetzt vieles davon schon angerissen, aber kannst du für dich nach den 13 Jahren, die du das jetzt schon machst, eine Art von Bilanz ziehen in einem Satz oder in einer Zusammenfassung, was du gelernt hast, was das, was du sozusagen am intensivsten mitgenommen hast, was für dich das wichtigste Learning war aus diesen dann doch sehr langen 13 Jahren?
Ja, ich war jetzt im November in Äthiopien, nachdem ich da eine Langeweile nicht war, weil es da einen Krieg gab, in dem geschätzt 600.000 Menschen, also ein Zehntel der Bevölkerung in dem Bundesland, gestorben ist. Und das ist unvorstellbar. Ne? Das ist unser Mitarbeiter, der hat Bruder, Cousin, Tante, Onkel, Neffe, also
Wahnsinn.
Viele Menschen verloren, ja, und die anderen sind jetzt auch nicht komplett unberührt gewesen. Und das war ja auch bei vielen Leuten, bei den Partnern ja auch so. Und wir saßen da am Tisch und ich und meine Kollegin und unsere Mitarbeiter, ne, wir haben dann auch gesagt so, ja, wir wissen, die Zeit jetzt ist eine andere, es ist sehr viel passiert, es passiert sehr viel. Und wir möchten nur da sein. Wir wissen aber nicht, was ihr braucht, wollt, aber sicherlich, ne, die Situation ist jetzt eine andere, als wenn halt nicht Krieg wäre. Ja, so. Mhm. Und wir wollten auch darauf hin, dass die Planung und Konzeption der Programme auch Trauma berücksichtigen muss, weil die Menschen sind in einer anderen psychischen und auch sozialen und wirtschaftlichen Verfassung und dementsprechend gilt es, das zu berücksichtigen. Und die Leute, die Betroffenen, die am Tisch mit uns saßen, die waren so fokussiert auf, ja, stimmt, das müssen wir machen und wir müssen das und das machen. Das haben wir schon gemacht. Die haben schon meilenweit vorausgedacht, bevor wir überhaupt auf den Gedanken gekommen sind. Und was ich gelernt habe dabei, aber ich glaube auch in der Zeit schon irgendwie davor, aber da ganz besonders, war so, dieser absolute Fokus auf, ey, guck mal, ich bin gesund, ich lebe, ja, es ist nicht leicht. Und wie gesagt, der Mitarbeiter hat mehrere Menschen innerhalb der direkten Familie verloren. Und trotzdem ist sein Fokus auf die Arbeit, weil der so, ey, da draußen, es gibt einige Menschen, für die ist es wirklich schwer, für die ist es noch schwieriger. Und für die müssen wir da sein, nicht uns im Selbst zu verlieren. Und ich fand das, ich liebe das, auch wenn das ultra schwerfällig ist. Und gleichzeitig, ne, ich wohne ja auch in Deutschland, wo es natürlich auch mehr Sensibilität für das eigene Wohlbefinden gibt, was ja auch gut ist, ne, ist ja auch bestimmt ein Zeichen des Wohlstandes. Wo ich aber merke, so, das betrifft mich bedingt, weil ich diesen anderen Weg tatsächlich bevorzuge. Ne? Dass man viel mehr sich mit anderen Menschen verbindet und auch sagt, nee, deren Leid ist auch mein Leid. Und zusammen werden wir tun, was wir können.
Ja.
Weil anders geht's nicht. Und irgendwie, ich das, glaube ich, war von der Mentalität und Ideologie her das, was ich da ganz doll gelernt habe und in den Jahren zuvor auch auf irgendeiner reduzierten Basis auch.
Es klingt etwas, ja, nach einfach einer schwierigen Aufgabe und auch einer schwierigen Aufgabe, sich selbst Mut einzureden. Aber gibt es etwas, was dich motiviert, diesen Einsatz weiter fortzuführen? Es gibt auch eine Rubrik, die wir in dem Podcast immer noch einführen, und zwar
die Mutigen.
Äh, Was motiviert dich und was gibt dir Mut?
Von Menschen zu lernen und Menschen zu erleben, die umso mehr das leben, was, wonach ich ahne, wonach ich auch mein Leben versuche aufzubauen. Und zwar, hey, wir sind ein Kollektiv und die, die können, müssen mehr tun. Die, die weniger können, tun halt weniger. Und die, die gar nichts tun können, ja, da gilt es dafür, da zu sein. Das ist ja sowohl in der Nachbarschaft, in der Familie, aber auch im globalen Kontext sollte das so sein. Also das ist das, was wirklich bewegt, diese Ideologie des Zusammenseins und des Zusammenhalts und auch der Solidarität. Das Weitere, was es greifbarer macht, ist auch die Tatsache, dass egal ob schwer oder leicht, am Ende geht es darum, was wird erreicht. Mhm. Und wir erreichen ja auch unsere Ziele. Ja? Yeah. Wir kommen ja nach vorne, wir erreichen jedes Jahr um die 100.000 Menschen weitere. Das ist nicht wenig, das ist auch nicht super viel, aber es ist, was es ist. Und dann kommt der wesentliche Punkt, und zwar, das ist der, ich bin ja auch nur ein Mensch. Also versuche ich mir vorzustellen, 100.000 Menschen, und ich bin ja auch nur ein Mensch, einer, ja, das ist ja total krass. Und ich glaube, wenn man eine Einzelperson ist, die Möglichkeit, auch einen, 10, 50 Menschen zu erreichen, das ist wild und das ist sehr im Rahmen des Möglichen. Von daher ist, glaube ich, das auch etwas sehr Ermutigendes, dass man nicht sofort alles machen muss für alle, sondern boah, wenn man 5 Menschen erreicht, 10 Menschen erreicht, 100 Menschen erreicht, whatever, manche tiefer, manche weniger tief, aber so, das hat schon was. Und ich glaube, das ist auch dann etwas, was die Menschen zufriedenstellen würde. Nicht, weil es leicht ist, nicht, weil es dann trotzdem schwer bleibt, sondern weil es am Ende wirklich was bringt.
Das ist ein bisschen wie die zweite Seite der Präsentation, die du am Anfang beschrieben hast, ne? Also die Punkte müssen nicht für was Schlechtes stehen. Sie können auch dafür stehen, jeder Punkt kann auch für 1.000 Leute stehen, die man erreicht hat oder deren Leben man im Endeffekt verändert hat, weil man einen Wasserzugang geschaffen hat oder weil man die Möglichkeit geschaffen hat, dass Wasser ein Bestandteil dieses Alltags wird. Das ist natürlich schon irre, ja. Die letzte Frage bezieht sich auf eigentlich ja so ein bisschen die Kernrubrik unseres Podcasts, die Anstifter.
Die Anstifter.
Du hast jetzt beschrieben, was Einzelpersonen alles tun können. Jetzt glaube ich, gibt es sehr viele Leute, und ich glaube, bis vor kurzem habe ich mich da auch immer noch zugezählt, wo man diesen Gedanken verinnerlicht hat, es ist alles so viel, es ist alles so groß, was kann ich als Einzelperson schon machen? Aber ich will irgendwas tun, ich will mich engagieren, ich will irgendwo mitmachen, ich will das Gefühl haben, eine Selbstwirksamkeit zu haben, ich will das Gefühl haben, was zu bewegen. Kannst du Tipps geben, kannst du einen Anstoß geben? Was können Leute tun, die sich noch nicht engagieren, aber das gerne machen würden? Was denkst du, sollten sie tun?
Konsolidieren bzw. auch koordinieren mit anderen Menschen oder Organisationen, also um einfach zu verstehen, was passiert denn da draußen und dann wirklich zu spezialisieren. Wenn man mal ein Thema auswählt und sich dann dem annähert, dann merkt man erst, wie vielfältig das ist. Wasser kann vielleicht auf Anhieb super langweilig klingen. Umso tiefer man eintaucht, ich bin jetzt 13 Jahre professionell drin, ich habe bei weitem nicht alles und nicht mal die Hälfte und nicht mal einen Großteil verstanden, was da alles passiert. Es ist super interessant, nicht nur das Wasser, sondern halt auch das Thema, ne, auf Bildung, auf Gesundheit, auf Entwicklung anderer Art, auf die Entwicklung als auch die Probleme. Das Ganze zu verstehen, das ist super interessant. Erst mit der Zeit kann man dann auch wirklich nachdem man ein Verständnis erlangt hat, auch verstehen, welche Rolle man dabei einnehmen kann, man das auch anderen Leuten präsentieren, vorstellen kann, wie man sie auch gewissermaßen animieren bzw. einladen kann, mal mitzumachen, ja, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen oder auch zu spenden oder vielleicht auch mal mitzuarbeiten oder Zeit zu investieren bei einer NGO, wie auch immer. Das ist dann wiederum im Rahmen des Möglichen. Und es steht entgegen diesem Prinzip von so, ja, ich will alles machen, weil ich meine, selbst wenn wir eine Sprache lernen würden und jeden Monat springen wir ein Land weiter innerhalb von Europa oder egal wo, da würden wir am Ende gar nichts lernen, weil dafür ist der Mensch nicht gedacht. Ja? Nee. Wir können vieles, aber um wirklich etwas zu erreichen, müssen wir uns auch fokussieren. Und genau da würde ich raten, eine Sache gut, und das bedeutet mit Zeit. Mit Zeit lernt man die Themen kennen, lernt man die Organisation kennen, lernt man die Probleme als auch die Lösungen kennen, lernt man auch andere Menschen kennen und man ja kommt so wirklich da rein. Und dann geht das erst richtig los. Dann ist man auch ermächtigt, darüber mal vorzutragen, oder man weiß auch, wie man Aktionen oder Kampagnen gestaltet oder, an wen man sich wenden kann. Und dann wird es erst richtig effektiv. Aber da, genau, das ist erstmal auch ein zeitlicher Invest, der fokussiert erfolgen müsste.
Ja, und vielleicht beginnt es ja mit einem Gespräch wie diesem oder mit eurem Newsletter, den wir natürlich in den Shownotes verlinken. Das war wahnsinnig interessant. Ich danke dir sehr für den Einblick und den Einblick in die Arbeit und auch in deine Gedanken. Das war ganz toll. Herzlichen Dank, dass du dabei warst.
Hat mir viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank.
Die Anstifter. Eine Welt, viele Wege. Ist ein Podcast der Servicestelle für Stiftung und Philanthropie von Engagement Global im Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, kurz BMZ. Produziert wird der Podcast vom Studio ZX, einem Unternehmen des Zeitverlags. Mein Name ist Jonas Ross. Vielen Dank fürs Zuhören. Alles Gute.
Sie haben Fragen oder wollen wissen, wie Sie sich einbringen können? Dann schreiben Sie uns an stiftung@engagement-global.de. Weitere Infos finden Sie auch in den Shownotes jeder Podcast-Folge. Dort verlinken wir Ihnen auch die wichtigsten Quellen zu dieser Folge. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, bewerten Sie ihn gerne und abonnieren Sie ihn, um keine weitere Folge zu verpassen.